Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Achtung Designer Podcast. Mein Name ist Gudrun Wegener und in diesem Podcast dreht sich alles um die Frage, wie man großartige Designs gestaltet und auch großartig vom Designer sein leben kann. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen. Hi, hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich einen ganz, ganz spannenden Gast im Podcast von Achtung Designer. Und nein, es ist diesmal kein Designer, keine Designerin, sondern heute habe ich die wunderbare Alexandra Frei bei mir im Interview. Und bei Alexandra dreht sich alles um inklusive und barrierefreie Inhalte. Sprich, sie bereitet zum Beispiel Social-Media-Beiträge barrierearm auf oder überarbeitet Präsentationen, sodass sie nahezu barrierefrei sind und setzt sich für barrierefreie Bildungsangebote ein. Das ist ganz, ganz spannend und passt natürlich sehr, sehr gut zu unserer Arbeit als Designer, weil da Barrierefreiheit natürlich ganz wichtig ist. Und weil das so ein spannendes Thema ist, habe ich heute mal, wie gesagt, Alexandra eingeladen. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein, liebe Alexandra. Stell doch gerne mal dich, dein Thema, deine Geschichte ein kleines bisschen vor. Warum liegt dir dieses Thema so am Herzen?
Hallo, liebe Gudrun. Vielen Dank für die Einladung. Und genau kurz zu mir. Mein Name ist Alexandra Frei und ich habe im Mai mich selbstständig gemacht mit Digital Barrierefrei. Und bei mir dreht sich wirklich alles um barrierefrei und inklusive Inhalte. Das heißt, ich habe selber eine chronische Krankheit und da ist mir einfach aufgefallen, man tut sich viel leichter, wenn es Alternativtexte vorhanden sind, ein Untertitel bei Videos dabei ist oder auch die einfache Sprache verwendet wird oder man hat einfach einen sehr guten Farbkontrast, dass alles gut lesbar ist. Und daher habe ich mich einfach mir meine Herzensangelegenheit wirklich zum Thema gemacht und ja, bin halt jetzt einfach mittendrin mit meiner Leidenschaft und will einfach für mehr Teilhabe im digitalen Leben beitragen und setze mich halt dafür einfach sehr ein. Und genau, auf LinkedIn poste ich da ganz viel zu digitaler Barrierefreiheit, wie das umgesetzt werden kann oder auch wie Lern- und Bildungsangebote auch barrierefrei überarbeitet werden können.
Warum ist denn Barrierefreiheit in Designs und in digitalen Produkten so wichtig? Denn es betrifft ja tatsächlich viel mehr Menschen, als man immer vermutet.
Genau, also die digitale Barrierefreiheit, man geht davon aus, dass mindestens 50% irgendwelche Behinderungen, Einschränkungen, Beeinträchtigungen oder chronischen Erkrankungen haben. Also wenn man wirklich die ganze Masse zusammennimmt und man profitiert dann in dem Sinn auch davon, wenn halt eine Seite oder ein Design gut erstellt ist und Struktur und einfach Struktur und Ordnung vorhanden ist, dass man wirklich alles gut sehen und lesen kann, dann ist auch einfach oder selber hat man dann viel mehr das Bewusstsein, dass man einfach eine Webseite bedient. Das heißt, man geht auf eine Webseite, wenn die einfach klar formuliert ist und klar strukturiert, ist man dann eher geneigt dazu, dass man dann was kauft oder ein Produkt vielleicht bucht, wenn man schon sieht, dass sich da jemand Mühe gegeben hat. Wenn man dann aber wieder vor Barrieren stößt, weil irgendwie 10.000 Pop-up-Fenster kommt oder irgendwie einem die ganze Zeit was ins Gesicht flattert und blinkt und aufleuchtet, also ich kann es beispielsweise gar nicht haben, oder es auch einfach zu komplex formuliert ist, dann hat, also ich persönlich bin dann so, ich mache die Seite zu und suche mir was anderes aus. Und wenn deshalb die Barrieren schon abgebaut sind, betrifft es halt nicht nur die 50%, die wirklich vielleicht darauf genau angewiesen sind, sondern die einfach auf wirklich auf Ordnung stehen oder halt, dass es halt wirklich gut zugänglich ist.
Also kann man ja eigentlich sagen, dass das ja für die 50% erstmal eine krass hohe Zahl, finde ich, wenn man überlegt, jeder zweite heißt ja dann einfach im Umkehrschluss, jeder zweite ist tendenziell oder hat eine Einschränkung. Also für jeden zweiten ist das Thema Barrierefreiheit wichtig. Und wenn du schon sagst, einfach mehr Struktur, mehr Ordnung im Design, ein bisschen auch ein anderes Denken, das macht ja auch ein besseres Design. Also genau. Sei es die Nutzerführung für jeden, auch mit oder ohne Einschränkung spielt dann keine Rolle. Aber es macht einfach auch ein viel, viel besseres Design. Da können wir direkt überleiten. Alexandra, welche grundlegenden Prinzipien sollten Designer denn beachten, wenn sie von Anfang an diesen Part Barrierefreiheit mitdenken, mitgestalten wollen?
Also grundlegend würde ich da sagen, man soll immer auf den Farbkontrast achten, dass die Schriftgröße hoch, also groß genug ist. Man geht es davon aus oder nach der WCAG-Richtlinie, das ist die Web Content Accessibility Guidelines. Da geht man davon aus, dass man eine Schriftgröße von 16 Pixel, von 16 Pixel verwenden sollte. Aber wenn es kleiner sein muss, weil es sonst irgendwie nicht gut lesbar ist oder einfach zu viel Text vorhanden ist, sollte man mindestens 12 verwenden. Aber dann auch eine Schrift einzusetzen, die am besten serifenfrei ist. Wenn es natürlich Serifen vorhanden sind, dann solche Serifen, dass man es halt trotzdem gut lesen kann. Es kann schon sein, dass es dann besser ist, wenn bei 1 unten eine Serife dabei ist, damit man einfach den Unterschied hat zwischen 1, L oder so oder den Strich. Genau, sonst, dass halt wirklich auch Alternativtext bei grafischen Elementen vorhanden ist, dass einfach die Basis schon mal funktioniert und dass natürlich eine HTML-Struktur auf Webseiten vorhanden ist, dass wirklich dann klassifiziert wird, was ist eine Überschrift, was ist eine Unterüberschrift, was ist ein Text, was ist ein Bild. Das sind eigentlich schon die Hauptmerkmale für eigentlich ein gutes Design und die grundlegenden Prinzipien, die man eigentlich umsetzen müsste.
Das heißt, wenn ich mir die Sachen anhöre, die du jetzt genannt hast, man würde denken, ja, das ist ja sowieso der Standard. So soll man ja sowieso einfach, wenn man zum Beispiel ein Webdesign macht, einfach eine saubere Struktur in den Überschriften, eine saubere Benennung. Auch wenn man in Richtung Suchmaschinenoptimierung SEO guckt, wenn man Bilder SEO guckt, da heißt es ja auch immer, oder beziehungsweise eigentlich ist das ja jedem klar, wenn ein Foto heißt, Image 3425 Version 2.jpg, dann ist das in jedem Fall eine schlechte Bezeichnung.
Genau.
Barriere, also nicht nur für Barrierefreiheit, sondern auch für SEO, für die Orientierung, das ist einfach immer eine schlechte, also schlecht umgesetzt an dieser Stelle einfach, ne? Aber es hat nochmal einen
Genau.
anderen Aspekt. Das heißt, das Design wird eigentlich besser, klarer, strukturierter, aufgeräumter, wenn ich auch den Aspekt der Barrierefreiheit nochmal im Kopf habe, ne?
Genau, also ich würde auch unterschreiben, dass die digitale Barrierefreiheit mit User Interface und User Experience total zusammenhängt, weil das eine begünstigt das andere und es gehört eigentlich alles miteinander zusammen. Wenn wirklich man drauf achtet und eine gute UI und eine gute UX hat, dann ist auch die digitale Barrierefreiheit meistens schon komplett mit eingeschlossen. Natürlich gibt es noch ein paar wenige Punkte, die vielleicht noch umgesetzt werden müssten. Das sind aber dann wirklich so spezielle Punkte. Aber wenn man die einfach schon mal beachtet, dann hat man eh schon sehr, sehr viel gewonnen.
Spannend. Für mich als Designerin natürlich auch einfach, mach ein gutes, klares Design. Überleg dir vorher, wie ziehst ordentlich durch, arbeite sauber, ne? Also das, was man ja sowieso eigentlich immer beachten sollte, auch wenn Stress ist, auch wenn das Projekt fast fertig ist, auch auf den letzten Metern einfach darauf achten, dass es wirklich sauber und ordentlich strukturiert ist, ne? Hast du Tool-Empfehlungen oder Ressourcen, wo du sagen kannst, liebe Designer, wenn ihr wissen wollt, ob eure Projekte barrierefrei sind, wie barrierefrei sie sind, wie ist denn der Stand der Dinge? Gibt es so Tools oder Ressourcen, die du empfehlen kannst, wo man einfach mal schauen kann, wo man selber steht?
Ja, definitiv. Also für Farbkontrast kann ich zum Beispiel den Color Contrast Analyzer empfehlen. Den kann man sich auch wirklich herunterladen. Was sehr gut ist, um Webseiten auch selber schnell zu prüfen, ist das Wave von WebAIM. Dann kann man das einfach den Link der Webseite hinzufügen und dann wird angegeben, wo zum Beispiel Fehler noch entstehen, ob die Struktur vielleicht nicht passt oder Text nicht vorhanden sind. Oder genau einfach die HTML-Struktur, wie die auch aussieht, wie auch der Farbkontrast. Es wird dann alles von dem Tool noch überprüft. Ich habe im Studium sehr viel mit Adobe Cloud gearbeitet und dann kann ich auch wirklich sagen und halt auch im Privaten, dass Adobe sehr viel gut umsetzt. Also die schließen auch die digitale Barrierefreiheit mit ein und man kann auch sehr viel mit den Tools machen. Probate Reader DC, da kann man dann auch selber noch Brieflights durchführen, wie das dann, wie die Barrierefreiheit ist und ob es zum Beispiel ein Alternativtext wo vorhanden ist bei den grafischen Elementen und kann man die dann auch noch hinzufügen. Nachteil ist halt nur Adobe, man muss halt die einfach die lizenzpflichtige Version haben. Aber ich bin auf jeden Fall wieder zurückgekommen. Also man kann auch mit Canva sehr viel machen, wenn da Designer für mit sowas arbeiten, da kann man auch sehr viel Zeug hinzufügen. Aber Adobe finde ich halt echt super. Vor allem ist dann alles mit vorhanden. Aber es soll es keine Werbung für Adobe sein, weil ich bin es exakt persönlich selber nicht so überzeugt von dem Abo-Modell, aber die machen schon gute Sachen.
Genau, also es geht nicht um Produktplatzierung, sondern es geht wirklich darum, aber das liegt ja auch auf der Hand einfach, dass professionelle Grafiksoftware diesen Part mitdenkt und dass man ihn auch einfach mit überprüfen kann. Ne? Das Konzept hinter Adobe ist ja nochmal ein anderes als hinter Canva. Auch die Anwender sind einfach andere und das merkt man dann wahrscheinlich auch einfach in diesen Feinheiten. Ne?
Genau.
Wie schaut denn dann das aus, wenn ich jetzt an Schriftarten denke, an Farbkontraste? Wie kann ich da, wenn ich diese einsetze, einfach darauf achten, dass die Texte, dass die Designs wirklich barrierefrei sind? So was, du hast schon gesagt, sie riefen los, eine Mindestgröße, ne? 16, wir haben es im Hinterkopf, das im Kopf zu haben, aber auch das Thema Farbkontraste. Ich denke die ganze Zeit an Rot-Grün-Blindheit zum Beispiel.
Genau.
Das kenne ich aus den Infografiken, ne? Rot und Grün als gegenseitige Kontrastfarbe, um die verschiedenen Dinge zu zeigen, ist nie eine gute Idee. Zum Beispiel. Da gibt es doch bestimmt noch viel mehr. Hast du da so ein paar gute Empfehlungen oder Praktiken so zum Thema Schriftarten und Farbkontraste?
Also auf jeden Fall bei Farbkontrasten, wenn man nochmal zu die WCAG-Richtlinien zurückgeht, die haben drei Konformitätsstufen, also einmal A, zweimal A und dreimal A. Es empfiehlt sich immer Doppel-A oder Dreifach A zu verwenden. Das heißt, es hat man Farbkontrast von 4,5 zu 1 bis 7 zu 1. Also ab 7 zu 1 fängt dann dreimal A an. Ich empfehle immer so, wenn man das halt mit Color Contrast Analyzer zum Beispiel überprüft, das Farbverhältnis soll es halt mindestens 4,5 zu 1 sein und bis 7 zu 1 kommen. Damit man sich auch das vorstellen kann, was die Zahlen oder was die verbirgen. Also das größte oder das höchste Farbkontrastverhältnis kann natürlich schwarz auf weiß sein. Das ist aber wiederum für Personen, die neurodivergent sind, wieder sehr schwierig oder die
Sag
auch
ganz kurz,
Migräne.
neurodivergent, sag ganz kurz, was bedeutet das für den, der es jetzt nicht weiß?
Genau, das sind einfach Personen, die einfach auch ADHS haben, Migräneanfälle haben. Das ist einfach so eine komplette Gruppe an Personen, wo halt wirklich so kognitiven, nicht kognitive Einschränkungen, aber ebenfalls so eine Vielzahl an Personen mit hineinfließt. Die einfach ein bisschen, also was heißt, die sind einfach neurodivergent, die haben da einfach Einschränkungen und gehört wie Legasthenie, Dyslexie und so Zeugsel auch dazu, Leserechtschreibstörungen. Und er kann, wenn der Farbkontrast zu hoch ist von 7 zu 1, also höher wie 7 zu 1, dann ist, kann er wieder zu hoch sein. Das heißt, dass es dann auch wieder nicht gut lesbar ist.
Also wäre in dem Fall jetzt so ganz spontan ein tiefes dunkles Blau oder ein dunkles Grau auf Weiß viel angenehmer einfach als schwarz zu weiß zum Beispiel, wenn man
Genau.
die Sachen, wenn man das so übersetzt. Okay, diese Zahlenwerte bekomme ich dann im Prinzip, wenn ich das über diesen das Farbentool, was du vorhin gerade vorgestellt hattest, wenn ich da dann
Genau.
einfach das eingebe und dann mal gucke. Okay, sehr spannend. Und wenn wir jetzt mal rüber switchen zum Thema Websites oder Apps, ich denke jetzt gerade so an Navigation, also wie ist die Nutzerführung so innerhalb von solchen Sachen? Wie kann dann zum Beispiel die Navigation so gestaltet werden, dass sie für alle Benutzer intuitiv und leicht verständlich ist? Hast du da noch einen Tipp?
Genau, da habe ich auf jeden Fall drei Tipps noch auf Lager. Es soll auf jeden Fall die Navigation immer an der gleichen Stelle sein. Das sprich, wenn es links oben ist, soll es immer links oben sein. Nicht dann irgendwie rumtun und dann einmal links oben, einmal rechts oben, sondern soll es immer an der gleichen Stelle sein.
Innerhalb einer Website meinst du zum Beispiel, ne? Das
Genau.
ist ganz konsistent, das Design
Genau.
durchgezogen ist, ja.
Ja, Webseiten und auch in der App. Also so dann, genau, es soll immer an der gleichen Stelle sein. Dann mehrere Wege anbieten, um auf die Inhalte zuzugreifen. Das heißt, zusätzlich zur Navigation sollte dann noch eine Suche oder eine Sitemap vorhanden sein, dass es einfach noch eine weitere Alternative gibt. Und die Buttons sollen mindestens 24 mal 24 Pixel groß sein, auch wenn man jetzt den Apps auf das Button, also Navigationsmenü klickt oder wenn es dann nur die Burger-Buttons oder so sind. Genau. Das ist dann wirklich, damit man dann wenn die Aktion ausgelöst wird, dass man wirklich eine ausreichend große Fläche hat, um den Button dann wirklich zu klicken. Genau, grundsätzlich gehört es nicht zu den drei Tipps dazu, aber es soll halt einfach funktionieren, dass das ganze Design in Schwarz-Weiß oder Graustufen auch funktioniert, dass man das auch sich einfach ohne Farben auch mal ansieht, ob das dann überhaupt alles erkennbar ist und sichtbar. Und ob die Sachen überhaupt lesbar sind, weil es ist dann immer ganz, ganz schwierig, wenn irgendwas in Graustufen eingefärbt ist, dann sieht man dann teilweise wirklich, ob es funktioniert oder nicht.
Das ist ganz spannend. Ich kenne das zum einen noch aus dem Studium so als Übung, dass man ein Design erstmal in Schwarz-Weiß machen muss. Und erst wenn das Logo in Schwarz-Weiß funktioniert, dann kann man überlegen, okay, wie übersetzt man das in Farbe? Und andersrum kenne ich den Weg auch. Ich komme ja aus dem Infografikbereich. Das heißt, für Zeitungen zum Beispiel werden ja Infografiken in Farbe und auch in Schwarz-Weiß. Also es wird automatisch mal beides gemacht. Und da hat man das ganz oft, du hast die farbige gemacht, dann nimmst du dieses automatisch Konvertieren in Schwarz-Weiß und denkst, oh, schön, jetzt haben wir nur noch so Grau mit Grau und Grau. Und dann siehst du erst, dass man, dass das nicht so funktioniert eins zu eins, dass die Kontraste, also die Farben sind sich zu ähnlich und deswegen sapscht das dann alles so in so Grau mit verschiedenen, so von Mausgrau über Mittelgrau bis Dunkelgrau, so. Dass es einfach nicht hart genug ist. Also die Kontraste sind nicht hart genug, ne?
Ja,
Ach,
definitiv.
spannend.
Also ist in der Kartografie spielt es genauso eine sehr große Rolle, damit es auch in Graustufen funktioniert. Vor allem, wenn dann so viele Kartenelemente hat und Schraffierungen und muss dann
Stimmt,
einfach auch in
stimmt.
Graustufen funktionieren.
Du hast ja deine Wurzeln in der Kartografie beziehungsweise Geomedientechnik, ne? Das heißt, die
Genau.
Darstellung von Grafiken, Strukturen, Farben, Formen, gute Lesbarkeit haben dich schon im Studium auf jeden Fall fasziniert, auch bevor das Thema Barrierefreiheit so dominant geworden ist, ne? Oder dir einfach so wichtig, so sehr ans Herz gegangen ist.
Genau, war im Studium schon Thema, aber ist dann eher nach dem Studium mit der Geburt der Kinder dann mehr Thema worden.
Wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, aber inwiefern können dann barrierefreie Designs nicht nur die Benutzererfahrung verbessern, sondern auch einfach dazu beitragen, dass die Produkte und Dienstleistungen einfach eine breitere Zielgruppe ansprechen? Wir haben schon gesagt, eine klarere Leserführung, eine klarere Struktur führt natürlich dazu, dass man den Inhalt besser versteht. Aber hast du noch ein Tipp aus deiner Erfahrung heraus? Also, warum werden Sachen einfach besser, wenn ich sie von vornherein barrierefrei gedacht habe und geplant und umgesetzt?
Also ganz primitiv gesagt, einfach durch das Google-Ranking schon. Also es ist einfach für dich einfach als Webseitenbetreiber, Betreiberin, macht es teilweise sogar eine barrierefreie Website 30% eine höhere Conversion Rate aus. Das heißt einfach, die Leute, die dann wirklich einen Abschluss machen oder die dann wirklich kaufen bei dir, ist wirklich um 30% höher. Und das ist dann schon eine beeindruckende Zahl, wenn man davon ausgeht, dass einfach 30% von potenzieller Kundschaft einfach ausgeblendet wird oder sie gar nicht Möglichkeiten haben, den Kauf abzuschließen zum Beispiel. Dann ist es natürlich sehr, sehr wichtig, ja. Und sonst, genau, das zieht dann eigentlich dann fast alles damit nein. Und Google rankt das dann natürlich auch anders mit SEO. Die schreiben die digitale Barrierefreiheit mittlerweile sehr groß und sehr hoch aus. Vor allem auch wird dann geschaut, ob die HTML-Struktur vorhanden ist, ob ja der Alternativtext bei Grafiken ist, welche Sprache verwendet wird, ob dann auch nicht zu oft Wiederholungen vorkommen, sondern dass alles dann prägnant und einfach auch beschrieben wird, dass es dann nicht. Also ich kenne die technischen Hintergründe nicht ganz, aber es wird scheinbar wirklich überprüft, ein Algorithmus auch, wie die Webseite aufgebaut ist, wie die Unterseiten aufgebaut ist und wie viel Inhalt da noch mehr vorkommt, was auf der Hauptseite schon dasteht. Und wenn es alles einfach und kurz zusammengefügt wird, ist das Ranking einfach höher.
Ja, kann ich dich noch mal was zum Thema Bilder-SEO fragen?
Natürlich.
Oder beziehungsweise es ist ja gar nicht Bilder-SEO an sich, sondern es ist einfach der Umgang mit Alternativtexten. Ich sehe immer zwei Varianten. Einmal, also das IMG 134 Version 2.jpg die ganz schlechte Variante ist. Ich glaube, da sind wir uns ganz einig. Aber manchmal sieht man sowas, und das ist auch das, was ich bis jetzt immer gemacht habe. Das ist sowas wie, ich habe ein Foto und das heißt dann sowas wie, keine Ahnung, jetzt ganz platt und fiktiv, Strandfoto, Landingpage zum Beispiel, .jpg. Und dann gibt es noch die zweite Variante, die sieht man auch immer mal wieder, dass der Alternativtext sehr viel ausführlicher ist. Also sowas wie, hier siehst du einen Strand mit Palmen, das Wasser rauscht dran und es bezieht sich auf das Produkt XY auf der Landingpage so und so. Also hast du einen Tipp, wie man so einen Alternativtext gut macht? Reicht es kurz und knackig? Oder ist diese ganz ausführliche Variante gut oder liegt die Wahrheit in der Mitte?
Genau, also für Alternativtext kann man grundsätzlich sagen, das ist einfach eine Beschreibung vom Bild. Es soll in ein paar wenigen Sätzen beschrieben werden, was man wirklich sieht auf dem Foto. Es soll es auch keine Emotionen oder so mit dabei sein. Und was aber eigentlich kein Alternativtext ist, wenn dann Punkt Image dort steht, sondern es geht wirklich nur um ein, zwei, drei Sätze, die einfach die Situation beschreiben, die man wirklich aktuell sieht. Es muss es nicht zu ausführlich sein. wie gesagt, es kommt wieder drauf auf den Kontext drauf an, weil Alternativtext kann ja auch bei Diagrammen oder so vorhanden sein und da reichen es nicht ein, zwei Sätze aus. Oder wenn es zum Beispiel ein Porträt ist von irgendeinem Geschäftsführer, Geschäftsführerin oder Mitarbeitenden, dann reicht schon wieder aus, wenn er nur dort steht, Porträt von Gudrun Wegener oder so. Aber wenn es halt dann wirklich ein Bild ist und man das und das wirklich eine essentielle Bedeutung hat, dann ist es dann wieder, muss es schon näher beschrieben werden. Wenn es aber jetzt halt nur so ein schmuckhaftes Element ist, wie das ist, ein Strich durch eine, oder einfach eine Abgrenzung ist, dann kann man das aber zum Beispiel auch als dekorativ setzen. Das heißt, es wird gar nicht vorgelesen, aber auch gar kein Hintergrund-Alternativtext, sondern sagt man einfach, ja, der Strich ist nur zur dekorativ vorhanden, weil es einfach vielleicht oben und unten einen Text abgrenzt. Dann ist es dann wieder nicht notwendig. Deswegen ist es ganz schwierig, da jetzt halt eine klare Aussage zu treffen, was halt wirklich auf den Kontext drauf ankommt. Und das muss man sich in jeder Situation dann nochmal genau anschauen. Ist es jetzt relevantes Bild? Hat es was für die Landingpage zu tun? Oder ist das Bild auch wirklich da, um dann wieder auf die Landingpage zu kommen oder so, was ja eigentlich nicht verbaut werden sollte, aber dass halt das Link dahinter verbunden ist? Das ist immer ganz schwierig dann.
Ja, okay, aber für mich einfach, was ich jetzt auf jeden Fall rausnehme, ist Strand alleine als Alternativtext ist einfach zu wenig.
Genau.
Okay. Beim Thema Social Media, da ist natürlich auch einfach ganz, ganz bildgewaltig. Ich muss jetzt einfach nochmal neugierig weiter nachfragen. Beim Thema Social Media, das ist natürlich ganz bildgewaltig. Wenn ich jetzt an Instagram zum Beispiel denke, wie gehe ich denn da mit den Bildern um? Weil das Thema Barrierefreiheit in Social Media ist ja auch nochmal ein Riesenfass eigentlich, ne?
Also zum Thema Social Media und Grafiken, da kann ich wirklich empfehlen, wirklich eine Beschreibung immer zu schreiben. Also das heißt, ob das jetzt eine Slideshow ist, also das betrifft hauptsächlich LinkedIn, da ist es dann so, dass man die Beschreibung von den Slideshows mit in den Beitragstext nein schreibt, was dann keine Möglichkeit gibt, den Alternativtext in den Slideshows mit hinzuzufügen. Wenn es aber nur einzelne Grafiken sind, wenn es jetzt ein Selfie von jemandem ist oder von mir auch, dann sage ich einfach, es ist ein Selfie von Alexandra Frei oder nur von Alexandra, je nachdem, wie ich my Community anspreche, was darauf zu sehen ist, wenn ich zum Beispiel jetzt weil bei uns ist jetzt gerade sehr viel Schnee, ich stehe im Schnee, hinten sind die Bäume weiß mit Schnee bedeckt und ich habe eine dicke Winterjacke an mit einer Skimütze und Schal oder so, dann ist ja das schon die Beschreibung. Aber da wirklich immer so gut und genau zu beschreiben, wie es möglich ist. Auch wenn es nur ein, zwei, drei Sätze sind, aber wenigstens eine Beschreibung hinzuzufügen.
Das mache ich aber in den Beitragstext von LinkedIn dann quasi mit rein, in dem Fall.
Also wenn es Bilder sind, dann kann man direkt Alternativtext
Ah,
hinzufügen.
okay.
Das geht auch bei Instagram, da nennt sich das dann Bildbeschreibungen. Also es kommt immer darauf an, ob das dann aus Alttext oder Bildbeschreibungen verpackt ist, aber es geht auf jeden Fall bei Social Media. Und auf so gut wie alle Plattformen, die ich jetzt auch kenne,
Ja.
dass es wirklich hinzugefügt werden kann.
Ja. Stichwort Videos noch ganz kurz. Du hattest schon gesagt, Untertitel ist einfach wichtig, dass man zusätzlich nochmal einfach mitlesen kann, worum es geht, zum Beispiel.
Ja, definitiv. Und da ist es auf
Immer?
jeden Fall
Also würdest du das
immer.
immer empfehlen?
Ja, immer. Also Untertitel ist eigentlich ganz wichtig, weil ich bin selber so eine Persönlichkeit, würde ich jetzt mal behaupten, ich mag das gar nicht. Ich schaue keine Videos an oder höre meine Videos an, sondern ich lese den Text. Weil meistens ist es irgendwie zwischen Tür und Angel mit den Kindern und jeder, der vielleicht auch kleine Kinder hat, weiß, wie das anstrengend sein kann, wenn man sofort sein Handy oder nur mal kurz was anschauen möchte. Und dann sind die Kinder sofort bei einem da und wollen das mitschauen. Wenn es aber dann im Leisen passiert, mal schnell 30 Sekunden oder eine Minute, wenn man kurz im Bad ist und einfach ein Video einfach die Informationen aufnehmen möchte, ist der Untertitel dann sehr wichtig. Bei Untertitel ist es aber dann auch wieder, es gibt halt guten und schlechten Untertitel. Also nicht jeder Untertitel, der auch hinzugefügt werden oder hinzugefügt worden ist, ist dann auch wirklich ein guter Untertitel. Es heißt, für mich ist es immer ganz schwierig, wenn da nur einzelne Wörter aufpoppen. Oder, also, das ist dann schwieriger, wenn die Geschwindigkeit einfach oder die Redegeschwindigkeit recht hoch ist. Und dann poppen die immer so schnell auf, dann so schnell kann ich gar nicht lesen, dann bringt mir der Untertitel einfach gar nichts. Oder wenn der Untertitel in den ganzen Video gedreht wird, einmal seht ihr nach links, einmal nach rechts, oder einzelne Wörter werden dann in grellen Farben auf einmal dargestellt und noch mehr hervorgehoben. Also ich persönlich finde dann immer ganz gut, wenn es einfach in einer Zeile steht oder in ein, zwei Zeilen und man kann da mitlesen. Wenn es zum Beispiel mitgelesen wird und ein Wort dann wieder in der gleichen Farbe hervorgehoben wird, dann finde ich es wieder in Ordnung. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, weil mein Mann zum Beispiel, der steht total drauf, wenn da nur einzelne Wörter aufpoppen und dann immer kommen. Es ist dann auch wieder eigene Empfindlichkeit oder empfindsam, wie auch immer man es dann genau nennen mag. Das ist immer ganz schwierig, da wirklich einen Konsens zu finden. Weil ein ganz wichtiger Hinweis ist noch, digitale Barrierefreiheit ist sehr gut, soll auch jedenfalls immer mit umgesetzt werden. Aber eine hundertprozentige digitale Barrierefreiheit kann man nicht gewährleisten. Es gibt immer Personen oder Personengruppen, die mit der barrierenfreien Umsetzung dann wieder trotzdem Einschränkungen hat oder Barrieren oder andere Barrieren dann wieder auftauchen. Deswegen muss man es trotzdem immer im Hintergrund halten, dass einfach eine hundertprozentige Umsetzung trotzdem nicht möglich ist. Zum Beispiel mit dem Untertitel. Ist einfach persönliche Präferenz, was einem besser taugt, was besser lesbar ist.
Ja, aber es ist ja einfach schon mal wichtig, auch für mich auch nochmal mitzunehmen. Wir brauchen, welche Art von Untertitel man für sich selber gut findet, welcher am besten funktioniert, welcher bei der eigenen Community, Leserschaft am besten funktioniert. Das kann man ausprobieren, aber dass man einen braucht, steht einfach nicht in Frage. Also es steht nicht zur Diskussion so rum, sondern das ist einfach ganz, ganz klar. Ah, okay, das finde ich ja total spannend. Nur sag mal, wenn ich jetzt sage, ich finde das Thema sehr wichtig, ich kann das aber nicht allein im Auge behalten, es ist einfach zu viel. Wie kannst du mich dann direkt unterstützen? Also wenn ich jetzt sage, Alexandra, bitte hilf mir dabei, diese Website, dieses Projekt auf das Thema Barrierefreiheit hin zu überprüfen. Was tust du dann? Also für welche Sachen genau kann ich dich mit ins Boot holen?
Genau, also ich stehe für 1:1 Gespräche immer zur Verfügung. Das heißt von 60 Minuten bis 120 Minuten, je nachdem, wie ausführlich man mit mir das Gespräch oder digitale Barrierefreiheit besprechen möchte. Ich gebe aber auch wirklich auch Workshops, so interaktive Workshops, damit man wirklich mit mir zusammen Inhalte erarbeiten kann oder wie man Alternativtext schreibt, dass da einfach noch eine Übung vorhanden ist. Wenn dir das aber alles zu wenig ist, kann man mich auch für einen kompletten Monat buchen. Das heißt, ich begleite dich einen kompletten Monat lang. Du stellst mir alle deine Fragen zur digitalen Barrierefreiheit, die dir gerade in den Sinn kommen. Wir haben dann einmal die Woche ein 1:1 Gespräch, was man extra buchen kann. Aber bei der Begleitung von einem Monat ist es natürlich dabei. Und man kann mir dann einfach einen Inhalt pro Woche vorher zukommen lassen. Ich schaue mir das alles an. Notizen hinzufügen und dann bei dem Termin besprechen wir alles. Und das ist einen kompletten ganzen Monat lang und man kann mir dann wirklich alle Fragen stellen oder alle Hinweise, alles, was man irgendwie braucht zur barrierenfreien Umsetzung. Und das ist dann auch so geplant oder so aufbereitet, dass man danach, nach diesem Monat, selbst die Inhalte barrierefrei erstellen kann. Das ist
Okay.
eigentlich, genau, nach dem
Ja.
Monat ist alles rundum dabei und man kann es dann selber erstellen. Man braucht mich dann hoffentlich nicht mehr. Ich stehe natürlich dann trotzdem bereit.
Ja, okay. Das heißt aber, wenn ich ein zum Beispiel jetzt für einen Kunden sehr großes Webdesign-Projekt umsetze und einfach klar ist, das Thema Barrierefreiheit, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe an viele Sachen gedacht, aber ich konnte einfach nicht, ich will einfach sicher gehen, dass das Thema Barrierefreiheit gut gedacht ist, dann kann ich einfach sagen, so, Alexander, lass uns gemeinsam nochmal über dieses Projekt rübergehen, lass uns nochmal gucken, wie können wir hier alle einzelnen Fäden wirklich auch barrierefrei zusammenziehen, ne? Dass man dann dich dann einfach ganz gezielt ins Boot holt für die Projekte, an denen man sitzt. Ne,
Genau.
das wäre ja genau so ein Thema, was bei uns Designern einfach relevant ist, ne, und einfach regelmäßig auch da ist. Okay, und wo kann ich dich
Definitiv. Du,
sehr
einmal
schön.
einhaken.
Ja.
Ganz wichtig ist aber auch, wenn man mich dann bei so einem Projekt mit einbezieht, bitte von Anfang an, weil die, wenn dann am Anfang, weil wenn es dann nicht gemacht wird und es dann erst am Schluss man feststellt, ja, eigentlich sollte ja die Barrierefreiheit trotzdem noch mitgedacht werden, es ist dann, kann dann doppelte Arbeit sein. Also lieber
Ja.
vorzeitig mich einbinden und sagen, hey, ich brauche Unterstützung, kannst du da mit drüber schauen oder wo soll ich da noch aufpassen, ob das jetzt Farbkontrast ist, Alternativtexte, vor allem beim Design mit Farben, mit Schriftgröße, mit Designgröße, da ist das dann wirklich wichtig, das vorzeitig zu machen und nicht erst am Schluss. Und dann stellt man fest, oh nein, shit, das muss ich alles noch mehr machen. Das geht ja dann gar nicht.
Finde ich total gut, dass du das nochmal sagst und da erwischst du mich natürlich auch eiskalt einfach, dass es, wenn man es so gewohnt ist, seine Projekte quasi alleine zu denken und dann zum Schluss so diesen Feinschliff zu machen. Aber Barrierefreiheit, weil es eben so in die kompletten Strukturen reingeht, in das komplette Design, in den Aufbau reingeht, hast du völlig recht, das muss man natürlich am Anfang machen. Und zum Schluss nochmal
Genau.
gucken, dass man nichts übersehen hat, ist richtig. Aber ja, wenn man dich braucht, braucht man dich ganz am Anfang, wenn man in der Entwurfs- und Planungsphase ist. Ja, gut, dass wir da nochmal drüber gesprochen haben. Okay, jetzt sag mal bitte, wo kann ich dich denn erreichen oder mit dir in Kontakt treten? Also wo finde ich dich, wenn ich sage, ich brauche dein Fachwissen jetzt hier zum Thema Barrierefreiheit?
Findet man mich hauptsächlich auf LinkedIn unter dem Namen Alexandra Frei oder auch unter Digital Barrierefrei, jeweils mit EY geschrieben, das ist ganz wichtig, dann findet man mich sofort.
Hm.
Oder man schreibt mir einfach direkt eine Mail an digital@barrierefrei.de. So bin ich immer gut erreichbar.
Super, dann vielen lieben Dank für diesen total spannenden Einblick. Ich habe auf jeden Fall ganz viele spannende Dinge mitgenommen und so geht es meinen Hörerinnen sicher auch. Ja, vielen Dank für das Interview, liebe Alexandra.
Danke für die Einladung. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Vielen Dank auf jeden Fall.
Sehr gerne. Ciao. Das war's für heute. Danke, dass du dabei warst. Du willst die Infos aus der Episode nochmal in Ruhe nachlesen? Kein Problem. Alle Details findest du auch auf der Website von Achtung Designer. Und wenn du nichts verpassen willst, dann trag dich in den Newsletter ein oder abonniere den Podcast. Sei kreativ und großartig. Bis zum nächsten Mal. Deine Gudrun.